Der Narr lag hinter dem Schloss an einem Hügelhang und starrte in die Tiefen eines kleinen Sees. Zwei Forellen erwiderten seinen Blick. Irgendwo auf der Scheibenwelt, so sagte ihm die Vernunft, gab es vermutlich jemanden, der noch schlechter dran war als er.
Wer mag es sein? Dachte er niedergeschlagen.
Er hatte nicht darum gebeten, zu einem Narren zu werden, aber das spielte kaum eine Rolle. Nachdem sich Paps aus dem Staub machte, anschließend war niemand mehr bereit, ihn anzuhören. Opa sicher nicht. Seine frühesten Erinnerungen zeigten ihm einen Großvater, der streng vor ihm aufragte und ihn zwang, alle Witze auswendig zu lernen, wobei er die jeweiligen Pointen unterstrich, indem er mit einem Gürtel ausholte und zuschlug. Das Ding bestand aus dickem Leder, und die Glocken daran machten es nicht lustiger. Opa genoss den beneidenswerten Ruf, 7 neue offizielle Witze erfunden zu haben. 4 Jahre hintereinander hatte er in Ankh-Morpork beim großen Preis der Trottel und Idioten die Ehrenkappe des größten Narren gewonnen. Ein einzigartiger Rekord. Angeblich wurde er dadurch zum komischsten Mann aller Zeiten. Er hatte hart daran gearbeitet, das muss man ihm lassen. Der Narr schauderte nun, als er sich in seiner Erinnerung als 6-jährigen Knaben sah, der nach dem Essen zum Opa ging und ihm einen eigenen Witz erzählte. Es ging dabei um eine Ente. Anschließend bekam er die schlimmste Trachtprügel seines Lebens, was selbst damals eine Herausforderung für den Großvater gewesen sein musste. Er entsann sich an die einzelnen Sätze, begleitet von läutenden Schlägen.
»Mein Junge!« »Du musst lernen, dass es nichts Ernsteres gibt als das Scherzen. Von jetzt an wirst du nie, nie, nie wieder einen Witz erzählen, der nicht zuerst die Genehmigung der Gilde fand.«
Opa legte eine kurze Pause ein, um die Hand zu wechseln.
»Wer bist du schon, dass du entscheiden kannst, was witzig ist? Meiner treu sollen die Ungeschulten über die Späße von Laien kichern. Es ist das Gelächter der Dummen. Lass dich nie, nie, nie wieder bei unerlaubter Heiterkeit erwischen.«
Der junge Narr kehrte in sein Zimmer zurück, um die 383 von der Gilde genehmigten Witze auswendig zu lernen. Das war schon schlimm genug. Aber später musste er sich auch noch das weitaus schlimmere und wesentlich umfangreichere Glossar vornehmen. Dann schickte man ihn nach Ankh. Und dort stellte er in kahlen, kalten und düsteren Zimmern fest, dass noch andere Bücher existierten als nur das große, schwere und in Messing gebundene Buch des unheimlichen Spaßes. Dort draußen gab es eine weite, runde Welt mit vielen seltsamen Orten und Leuten, die sonderbaren Tätigkeiten nachgingen. Zum Beispiel Gesang. Er hörte eine singende Stimme. Vorsichtig hob er den Kopf und zuckte zusammen, als die kleinen Glocken an seinem Hut klirrten. Hastig hielt er die verdammten Dinger fest. Noch immer sang jemand. Der Narr spähte behutsam durch das Mädesüß, das ihm ein ideales Versteck bot. Der Gesang war nicht besonders gut. Die Sängerin schien nur das Wort »La« zu kennen und benutzte es immer wieder. Die allgemeine Melodie deutete darauf hin, dass sie glaubte, man solle unter gewissen Umständen »La, la, la« singen, und offenbar hielt sie an der Entschlossenheit fest, den Erwartungen der Welt zu genügen. Der Narr riskierte es, den Kopf noch weiter zu heben, und zum ersten Mal sah er Margrat. Sie hörte jetzt damit auf, befangen und unsicher auf der kleinen Wiese zu tanzen, versuchte ohne großen Erfolg, sich Gänseblümchen ins Haar zu stecken. Der Narr hielt den Atem an. In langen Nächten auf harten Fliesen träumte er von solchen Frauen. Nun, eigentlich ließen sie sich kaum mit dieser weiblichen Person vergleichen, musste er zugeben. Meistens stellte er sich Frauen vor, die von der Natur im Brustbereich großzügiger ausgestattet waren. Seine Wunschvorstellungen zeigten ihm auch keine roten spitzen Nasen und weniger zerzaustes Haar. Aber die Libido des Narren war intelligent genug, um den Unterschied zwischen Unmöglichem und Erreichbarem zu erkennen, und sie aktivierte rasch einige Filterelemente. Margrat pflückte Blumen und sprach zu ihnen. Der Narr spitzte die Ohren und lauschte angestrengt.
»Hier haben wir Wolfswärtchen«,
trillerte sie,
»und da ist Melassengänsefuß, gut für Ohrenentzündungen.
Selbst Nanny Ogg, die dem Rest der Welt recht aufgeschlossen und fröhlich gegenüberstand, hätte kaum etwas Schmeichelhaftes über Margrets Stimme sagen können. Doch der Narr glaubte, niemals etwas Wundervolleres gehört zu haben.
»Und fünfblättrige falsche Alraune, ideal bei Problemen mit der Blase. Oh, und dort ist des alten Mannes Froschbiss, wenn's mit dem Stuhlgang hapert.«
Ein Glockenspiel erklang, als der Narr aufstand. Bisher hielt die Wiese nichts Gefährlicheres bereit als kleine Wolken aus hellblauen Schmetterlingen und einige freischaffende Hummeln. Doch nun beobachtete Margrat, wie ein großer rotgelber Dämon aus dem Gras wuchs. Er öffnete und schloss den Mund. Drei bedrohlich wirkende Hörner ragten ihm aus dem Kopf. Eine drängende Stimme in Margrats Hinterkopf flüsterte:
»Du solltest jetzt weglaufen, wie eine verschreckte Gazelle. Es ist das anerkannt richtige Verhalten in einer derartigen Situation.«
Der gesunde Menschenverstand widersprach. Selbst wenn Margrat einen Anfall von akutem Optimismus erlitt, verglich sie sich nie mit einer Gazelle, ob verschreckt oder nicht. Außerdem hatte die Sache einen wichtigen Nachteil. Wenn sie wirklich wie eine Gazelle fortlief, entkam sie dem Fremden aller Voraussicht nach. Sagte die Erscheinung. Eine andere Art von Verstand. Margrat besaß eine Menge davon, obwohl Oma Wetterwachs glaubte, die junge Hexe habe nicht alle Tassen im Schrank, meldete sich ebenfalls zu Wort und wies darauf hin, dass nur wenige Dämonen mitleiderweckend klimperten und ziemlich atemlos wirkten.
»Hallo«,
sagte sie. Das Gehirn des Narren arbeitete fieberhaft. Er geriet allmählich in Panik. Margrat vermied es, den traditionellen spitzen Hut zu benutzen, den ältere Hexen trugen, aber sie achtete einige grundlegende Regeln der Hexerei. Zum Beispiel: Es hat keinen Sinn, eine Hexe zu sein, wenn man nicht wie eine aussieht. In ihrem Fall bedeutete das jede Menge Schmuck mit Oktagrammen, Fledermäusen, Spinnen, Drachen und anderen Symbolen des alltäglichen Mystizismus. Margrat hätte sich die Fingernägel schwarz lackiert, verzichtete jedoch darauf, weil sie glaubte, Oma Wetterwachs strenge Verachtung nicht ertragen zu können. Dem Narren dämmerte allmählich, dass ihm eine Hexe gegenüberstand.
»Huch«,
machte er und wirbelte herum.
»Bleib doch hier«,
begann Margrat, aber der Narr stürmte bereits über den Waldpfad, der zum Schloss führte. Die junge Hexe rührte sich nicht von der Stelle und blickte auf das verwelkende Sträußchen in ihren Händen. Sie strich sich übers Haar und einige farblose Blütenblätter fielen zu Boden. Sie glaubte zu spüren, dass ihr ein wichtiger Augenblick entglitten war, ebenso schnell wie ein mit Schmierfett eingeriebenes Ferkel in einer schmalen Gasse. Sie fühlte den unwiderstehlichen Drang, ausgiebig zu fluchen. Margrat kannte viele Flüche. In dieser Hinsicht war Gütchen Wemper sehr fantasievoll gewesen. Selbst die Geschöpfe des Waldes hatten sich nicht in die Nähe ihrer Hütte gewagt. Doch Margrat fand keinen einzigen Fluch, der ihre Empfindungen auf angemessene Weise zum Ausdruck brachte.
»Verdammter Mist«,
murmelte sie.